der verlorene und wiedergefundene Sohn. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Dagegen komme ich hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hört er schon von Weitem dem Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, hey, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mir nie deine Anordnung widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir doch feuern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden.
Herzlich willkommen zu Tough Life, herzlich willkommen zu der Impuls Staffel 5, zu einem neuen Impuls und ich freue mich voll, dass du da bist. Ganz neu hier in unserem Neubau, in unserem neuen Gebäude. Der ein oder andere weiß davon, dass wir Impuls auch schon mal gemacht haben in dem alten Gebäude in der Waldstraße. Und jetzt wollten wir einfach wieder neu durchstarten. Und ich weiß nicht, was du mit diesem Thema verbindest, Tough Life. Wieso Tough Life? Mir ist so aufgefallen in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, dass so alles in Richtung Fitness eigentlich boomt. Also nicht nur die Fitnesstempel, die in allen Städten irgendwie hervorsprießen, sondern auch diese Zeitschriften, wie kann ich so richtig toll leben und einen gesunden und fitten Lebensstil annehmen. Und es boomen auch die ganzen Bootcamp, Tough Mudder Rennen und was es nicht alles gibt. Und hier Ninja Warrior und so und alles irgendwie für eine Sache, ja. Wir nehmen irgendwie Nahrungsergänzungsmittel seit einigen Jahren und pumpen uns irgendwelche immunstärkenden Sachen rein. Und warum machen wir das Ganze? Ganz simpel, wir wollen fit bleiben. Wir wollen fit und gesund sein und unser Leben genießen können. Und das ist auch völlig logisch, weil wir wissen irgendwie, weil wir es haben so ein bisschen gelernt, ne, wenn wir das alles nicht so machen und irgendwie leben, wie wir wollen, dann kann es irgendwie sein, dass wir nicht so tough sind, dass wir nicht so widerstandsfähig sind, wenn eine Krankheit kommt, wenn irgendwas in unser Leben kommt, das uns irgendwie umhauen will. Also versuche ich, dass ich den Rückenschmerzen vorbeuge und so weiter und so fort. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, redet mit Nils, der wird Sportlehrer. Und warum haben wir jetzt als Impuls überlegt, wir machen uns das auch zu unserem Thema Tough Life? Weil wir glauben, du kannst dich vielleicht fit halten, gesundheitlich, äußerlich, vom Körper her, Aber wir glauben, dass ein richtig fittes, widerstandsfähiges Leben nur dann möglich ist, wenn wir eine Beziehung zu Gott haben. Weil wir, und das werden wir heute sehen, nicht alle Dinge kontrollieren können. Wir schaffen es nicht selber, uns so fit zu machen, dass wir ins Leben gehen, was wir ja häufig denken. So, ne? Mit 20er, ey, ich kann alles kontrollieren, ich kann alles erledigen, ich packe alles alleine. Und dann merken wir es vielleicht doch nicht immer so. Und Jesus erzählt diese Geschichte über zwei Söhne, die häufig in den Bibeln überschrieben ist mit der verlorene Sohn, eigentlich falsche Überschrift, es geht nämlich um zwei verlorene Söhne. Und das werde ich euch heute erklären, warum das so ist, dass beide eigentlich denken, ey, ich schaff's alleine, ich schaff's alleine. Und vielleicht sitzt du jetzt auch hier und sagst, ja, hey, das mit Gott und so, Mann, ey, das kann ich mir überlegen, wenn ich alt bin. Dann reicht das auch noch, ja. Also jetzt lebe ich erstmal lieber mein Leben und du bist so dieser Freigeist-Typ und sagst, oh Gott, nein, Religion und so, Kirche hat's doch schon längst vergeigt und dieses Einschränken, wer hat denn Bock da drauf? Ich will mein Leben leben, bin nach Kiel gekommen, hab Bock zu studieren, hab Bock einfach auszuleben, was ich will. Und wozu brauche ich bitte eine Beziehung zu Gott? Ich brauche das gar nicht. Vielleicht bist du aber auch der andere Typ, nicht der Freigeist, sondern eher der pflichtbewusste Mensch, der sagt, ja, ich glaube schon, dass das echt sinnvoll ist, so mit Gott und auch diese Regeln und dass es schon sinnvoll ist, irgendwie so ein gutes Leben zu leben und das Richtige zu tun. Und vielleicht bist du auch schon mehr oder weniger auch religiös, würdest du schon sagen, ne, dass du Gott irgendwie kennst so ein bisschen. Und dann bist du trotzdem, dass du sagst, ja, aber dieses Ganze mit Gott leben, das brauche ich eigentlich nicht, weil ich lebe eigentlich nach dem, was Gott so ungefähr sagt und das reicht dann auch. Und mit diesen zwei Menschen oder von diesen zwei Menschentypen spricht diese Geschichte, die Jesus erzählt. Es kommen also Menschen auf ihn zu, interessanterweise von der zweiten Gruppe, also von diesen Pflichtbewussten eher, und meinen, dass sie die Tollen sind und Jesus erzählt eine Geschichte. Und der Vater im Himmel soll dieser Vater symbolisieren in dieser Geschichte. Und diese Geschichte hat eigentlich zwei Akte, zwei große Fokusse. Das erste ist der jüngere Bruder und dann kommt der ältere Bruder. Und ich will euch erzählen, was das mit unserem Leben zu tun hat. Und ich glaube, es hat mit jedem von unserem Leben zu tun. Der jüngere Bruder ist so eine ganz klassische Geschichte. Ist richtig dreist, was er macht, weil vielleicht weißt du es nicht, wie es in der antiken Welt im Nahen Osten so lief, aber es war so, dass ein Drittel den jüngeren Kindern als Vermögen, als Erbe zugesprochen war, wenn der Vater gestorben ist und zwei Drittel dem älteren Bruder. Aber wohlgemerkt, erst wenn der Vater gestorben ist. Und der jüngere Bruder sagt, oh, ich habe keinen Bock mehr, endlich raus, mein Leben leben, einfach in die Stadt, weil ich habe keinen Bock mehr auf Land und Kühe und Felder und keine Ahnung, ich will in die Stadt und endlich was erleben, einen drauf machen und es geht vielen so, ja. Und er sagt, Papa, ganz ehrlich, hab dich gern, aber gib mir jetzt schon dein Erbe. Wir denken, das kann man ja machen. Nee, kann man eigentlich nicht machen. In der Kultur damals war das ein völliges No-Go. Als patrialistischer, altorientalischer Vater war das also ein Affront ohne Ende. Du hast sie mit einem Arschtrip rausgekickt, hast gesagt, du kannst gehen. Und zwar ohne irgendwas. Weil der Punkt war, das ganze Vermögen, was dem Vater gehörte, waren wahrscheinlich Ländereien und Güter. Also er hatte das nicht flüssig, sondern er musste das erst verkaufen. Das heißt, er hat seine ganzen Felder verkauft, weil sein Sohn damit drauf machen will. Und was macht dieser Vater? Er macht das einfach. Und was für ein Affront eigentlich, dem das mitzugeben und zu sagen, okay, du kannst gehen. Der hat Ländereien, der hat wahrscheinlich Untergebene, die davon abhängig waren, irgendwie, keine Ahnung, der hat das alles aufgegeben und das flüssig gemacht und dann seinem Sohn mitgegeben. Und vielleicht kennst du das auch so ein bisschen und bist so ein bisschen der jüngere Sohn, so vom Typ her, sagst, ja, ich habe das auch alles schon mal gehört. Ganz nett und ganz interessant, aber ey, ganz ehrlich, ich will mein Leben leben. Ich habe mit diesem Religiösen, habe ich nicht so einen Bock drauf. Und vielleicht bist du auch in einem relativ religiösen Kontext, in einem gläubigen Kontext aufgewachsen und hast irgendwann mal gesagt so, nee, ich habe eigentlich keine Lust mehr und bist ausgebrochen. Und ich möchte mit einer Person, die auch zum Impulsteam gehört und der das so ein bisschen so gegangen ist, jetzt mal kurz sprechen. Der Benny, der kann mal ganz kurz nach vorne kommen. Er hat sich bereit erklärt, mir kurz ein, zwei Fragen aus seinem persönlichen Leben zu beantworten. Und ich finde es voll cool, dass du offen bist, Benny, und dass du jetzt hier stehst. Und bei dir war das ähnlich. Du bist im gläubigen Elternhaus aufgewachsen und irgendwann hast du dich aber davon gelöst, vom Glauben und so. Erzähl mal, wie und warum.
Ja, wie und warum? Ich glaube, das ist richtig komplex und auch, ich versuche es in wenigen Worten zu erzählen, was deutlich komplexer ist, wenn ich jetzt hier die Zeit nicht habe. Könnt mich gerne mal privat einfach mal fragen, aber Ich glaube, das waren, wie und warum, zwei Sachen. Einerseits, ich bin christlich aufgewachsen, habe das alles so mit der Muttermilch sozusagen erlebt und irgendwie bin ich auch damit groß geworden, habe irgendwie früh gemerkt, so ja, Gott gibt es und er liebt mich, okay. Aber in der Gemeinde habe ich mich mega unwohl gefühlt und Christsein war für mich mega peinlich, ich habe das nie erzählt, mega unattraktiv auch für mich. Und dann ja, bin ich älter geworden und bin dann irgendwann nicht mehr in den Gottesdienst gegangen, weil einfach bei mir, ich habe immer nach dem Motto gelebt, ganz oder gar nicht. Ich wollte immer der Beste sein. Ich war immer mega ehrgeizig und dann war es anfangs irgendwie Sport, dann war es irgendwann E-Sport und dann war es irgendwann die Wochenenden oder auch innerhalb der Woche und ich wollte immer voll dabei sein und war auch voll dabei im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und wurde dann immer mehr und dann war es halt auch so, dass ich dann ja, mit Gottesdienst und Familie dann hier und da dann auch Probleme hatte. Genau.
Voll krass, dass du so ehrlich bist und jetzt stehst du hier und die Frage ist, wie bist du jetzt zum Glauben zurückgekommen?
Ja, würde ich auch wieder sagen, die zwei Sachen. Also einerseits habe ich gemerkt, dass dieses nur am Wochenende los und immer unterwegs sein, dass es irgendwie nichts gibt, dass es irgendwie so leer ist und einfach mich nicht erfüllt. Und andererseits habe ich auch gemerkt, dass meine Freunde keine Freunde waren, sondern dass es einfach alles oberflächlich war, dass es nur fürs Wochenende war und danach war wieder nichts los. Und das habe ich irgendwie gemerkt, diese Belanglosigkeit. Und andererseits habe ich dann über ein paar Freunde und Connection dann nochmal eine Einladung bekommen in der Gemeinde und habe gesagt, ah gut, mach ich das mal, ich kenne das ja von der früher. Bin dann wieder hingegangen und da bin ich so herzlich aufgenommen, dass, obwohl ich da irgendwie gar nicht reingepasst habe und das war irgendwie anders und dann bin ich da geblieben und dann hat sich das so dann wieder verändert.
Sehr cool, danke für deine Ehrlichkeit, du kannst dich wieder setzen. Das war genau so, es ist vielleicht dem einen oder anderen gegangen und bei dem jüngeren Sohn war es auch so. Er hat gemerkt, wie Benny, ja, ich kann das jetzt alles machen und ich verprasse alles und ich lebe mein Leben so, wie ich will, ohne Grenzen, ohne Regeln, ohne religiöse Gebote. Und irgendwann kam man an den Punkt und merkte, irgendwie, das gibt mir überhaupt nichts. Und dann kommt auch noch so eine Krise dazu, eine Krise und zwar eine Hungersnot. Also er lebt in völliger Freizügigkeit, der jüngere Sohn, alles ausleben und dann plötzlich kommt dabei eine Krise. Und vielleicht war es ein bisschen so, wie Benny es erzählt hat, so richtig, die Freunde waren plötzlich gar nicht mehr da, die ja alle vorher noch richtig, mit denen er noch richtig Party gemacht hat und auf einmal stand er irgendwie völlig alleine da. Und diese Hungersnot, das ist so eine äußere Krise, die du vielleicht jetzt nicht mehr so kennst oder die wir in unserer Zeit irgendwie nicht mehr so erleben. Vielleicht ist es was völlig anderes. Du fühlst dich richtig fit, so richtig fresh und auf einmal kommt aber eine Krankheit ins Leben. Und du konntest so viel Fitness vorher dafür tun und trotzdem kommt sie. Und vielleicht ist es auch so, dass irgendwie eine Krankheit in Familie bei dir oder sowas auftritt und irgendwie eine Beziehung kaputt geht. Oder ist es irgendwie so, dass es nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast im Studium. Und alle rennen an dir vorbei und sagen, ja, war nice. Und du denkst, was ist jetzt mit mir? Und vielleicht ist es aber auch so, dass die Belastung zu groß geworden ist bei dir im Alltag, auf der Arbeit. Du wurdest enttäuscht von Leuten. Plötzlich gelingt irgendwas nicht mehr so, wie du es dir gedacht hast. Und du hast Fragen und du merkst, die Welt um mich herum, die rast an mir vorbei. Und ich selber, wo stehe ich? Und du landest plötzlich in so einer Krise. Und so ging es dem jüngeren Bruder auch. Eine Krise, wo er wusste, ja, plötzlich läuft es eher bergab. Ich dachte, ich kann alles alleine machen, ich habe alles unter Kontrolle, ich gehe richtig steil und plötzlich geht es eher steil bergab. Und diese Situation, die haben wir auch immer wieder in unserem Leben. Und ich glaube, das Problem liegt daran, dass wir unser Leben eben selber unter Kontrolle meinen zu haben. Und ich will das mal veranschaulichen mit hier zwei Beispielen. Ja, du kannst auch andere Sachen dafür einsetzen. Ich habe hier Geld und Gesundheit genommen. Und Geld und Gesundheit sind so Sachen, ja, die glauben wir, die machen uns richtig, die machen uns fit, ja. Die machen uns widerstandsfähig für unser Leben und mit denen kommen wir gut klar und dann setzen wir so alles da drauf, ja. Und wir glauben, wow, ich kann echt alles draufsetzen. Boah, ich habe das nicht geübt. Und plötzlich merken wir, wenn so eine Krise kommt, dass wir stolpern. Und wir merken, boah, die Sachen können uns gar nicht so halten, wie wir uns das immer gedacht haben. Und die Frage ist dann, wohin gehst du? Die Frage ist, wohin gehst du dann? Und ich möchte auch noch mit einer zweiten Person reden, die auch nicht so viel mit Gott zu tun hatte, aus unserer Gemeinde auch. Das ist die Sandra. Und Sandra, du kannst einmal gerne nach vorne kommen. Und Sandra hatte auch schon immer ein bisschen was von Gott gewusst, aber eher auch so viele Jahre dann sich ein bisschen entfernt von Gott und eben alles selber unter Kontrolle gebracht. Du hast dir cool was aufgebaut, es lief irgendwie und ja, du hattest eigentlich alles Mögliche und du kannst sogar davon erzählen, dass ihr Haus kaufen wolltet und so weiter. Und dann plötzlich hast du gemerkt, ey, ich vermisse trotzdem irgendwie was, ich vermisse irgendwie wieder so Gott. Und dann hast du dich auf den Weg gemacht und dann kam die Krise. Kannst du uns einfach mal erzählen, was du in dieser Situation empfunden hast, wie das so war?
Ja, genau. Also ich habe halt irgendwann angefangen, Gott zu vermissen und habe halt wieder dafür gebetet, dass er so in meinem Alltag präsenter wird. Und Gott hat relativ schnell reagiert, aber halt leider überhaupt nicht so, wie ich das mir erhofft hätte. Und zwar haben wir halt gerade ein Haus gebaut und einen Monat, nachdem wir da eingezogen sind, haben wir uns getrennt. Und das war halt wirklich so ein totaler Schlag ins Gesicht. Ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, habe das überhaupt nicht erwartet und man fällt halt wirklich so ins Bodenlose und steht da halt gerade vor so einem Scherbenhaufen. Man hat sich halt so viel ausgemalt, hat sich irgendwie so ganz viel geträumt, erdacht und war irgendwie eigentlich glücklich und dann steht man plötzlich ja vor dem Nichts.
Voll ehrlich, danke, dass du das so mit uns teilst. Und dann, als du dann in dieser Krise warst, inwiefern hat es dir geholfen? Bist du irgendwie mit Gott da rausgekommen? Kannst du uns da mal von erzählen?
Also am Anfang war es echt schwierig, weil also auf der einen Seite habe ich halt schon gesehen, dass Gott einfach irgendwie gerade total am Wirken ist und gerade so mein ganzes Leben aufräumt. Aber auf der anderen Seite war es halt so, dass ich so gefangen war in dieser Situation und da in diesen Gefühlen und ich da auch überhaupt nicht rauskam. Und ich habe halt zwar zwischendurch mich immer wieder so Gott zugewandt und hatte dann auch diesen Frieden und diese Gewissheit, dass halt alles gut wird. Aber das war halt wirklich immer nur so ganz selten und dummerweise bin ich halt echt selten zu Gott gegangen. Und ich diese ganze Trennungsphase, die hat halt echt lange gedauert und das war so ein ewiges Hin und Her, sowohl in dieser Beziehung als auch mit Gott und mir. Und ich habe es halt immer wieder an ihn abgegeben, dann habe ich es mir selber geholt, weil ich halt selber das unter Kontrolle haben wollte. Ich wollte es selber alles regeln, wollte es irgendwie im Griff haben und habe dann aber festgestellt, dass das nicht funktioniert und dass es halt nicht besser geworden ist, sondern eher schlechter. Und bin dann halt nochmal irgendwie so zerbrochen und habe dann halt gecheckt, dass ich es irgendwie ganz abgeben muss. Also dass ich wirklich diese bewusste Entscheidung treffen muss, dass es nicht mehr ich bin, die da irgendwie was regelt, sondern dass ich da anfangen muss, Gott zu vertrauen und ihm das abgeben muss.
Voll cool, voll ehrlich. Vielen Dank dir. Du hast es so cool dargestellt, dass es irgendwie eine bewusste Entscheidung ist, zu sagen, okay, will ich jetzt die Kontrolle behalten oder will ich es mal versuchen, Gott einen Schritt näher zu kommen. Aber man ist ja so weit weg und der verlorene Sohn merkte, boah, ich passe da so, wie Benny es vorhin gesagt hat, ich passe da gar nicht so richtig rein in die Gemeinde oder sowas. Ne? Sind hier alles voll lauter Heilige, stimmt übrigens nicht. Und dann merkst du aber, wie der verlorene Sohn, der fängt dann an zu überlegen, ja jetzt mache ich mal so einen Bußspruch. Also, Vater, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden, aber bitte lass mich doch Tagelöhner werden. Tagelöhner war der Mitarbeiter, der sich also einfach damit eingebracht hat an den Hof. Ja. Und er hat gesagt, ey, ich habe so viel Scheiß gebaut, ich habe das ganze Vermögen verprasst, jetzt muss ich das ja irgendwie wieder gut machen und wieder verdienen. Und jetzt kommt die große Wendung in dieser Story. Und die große Wendung, die, glaube ich, jeder Zuhörer in der damaligen Zeit niemals verstehen konnte. Ich will es dir erklären, was passiert. Genauso wie Sandra es gerade erzählt hat, läuft dieser junge Mann immer wieder einen Schritt auf den Vater zu. Läuft einen Schritt auf Gott zu. Aber vielleicht auch immer mal einen kleinen Schritt zurück. Was habe ich eigentlich gemacht? Kann ich überhaupt zu ihm kommen? Kann ich überhaupt? Ja, du kannst. Und das Krasse ist, jetzt müsst ihr nochmal euch in diese Situation vor Augen fühlen, dieser Patriarch im Altorient. Der ist niemals gelaufen, niemals gerannt. Ja, niemals. Das war unter der Würde. Was macht er also? Sein jüngerer Sohn landet bei den Schweinen. Schweine waren im Judentum unreine Tiere. So, er landet also bei dem komplett tiefsten Fall. Ist völlig versaut, hat wahrscheinlich keine neuen Klamotten mehr und er läuft zurück und der Vater, der läuft ihm entgegen und der Sohn will sagen, Vater, ich habe gegen dich und den Himmel gesündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein und dann will er weiter sagen, aber lass mich dein Tagelöhner sein und der Vater sagt, stopp und er nimmt ihn in den Arm, er lässt ihn gar nicht seinen Bußspruch zu Ende sprechen, er lässt ihn überhaupt gar nichts bereuen, er lässt ihn überhaupt gar nichts irgendwie gut machen, er nimmt ihn einfach in den Arm und sagt, du bist wieder da, er läuft auf ihn zu, er rennt auf ihn zu. was er niemals, was ein Vater in der damaligen Zeit niemals getan hätte. Und dann sagt er auch noch, holt mein bestes Gewand. Er stank nach Schweinemist, ja. Ich meine, warst du schon mal im Tierpark? Wahrscheinlich nicht so lange, wenn du, lange nicht mehr, lange her, wenn du nicht Vater bist von jungen Kindern, aber ich weiß, wie das da riecht, ja. Und dann kommt er und holt sein bestes Gewand. Sein bestes Gewand hat immer nur er getragen. An den großen Festtagen. Und jetzt plötzlich kriegt das der jüngere Sohn um. Und er kriegt den Siegelring an. Und der Siegelring symbolisiert, du bist wieder Erbe. Du bist wieder mein Sohn. Moment, du bist wieder Erbe. Er hat doch sein Erbe schon verprasst. Ja, aber der Vater sagt, du bist wieder Erbe. Und das ist bedingungslose Liebe. Das ist die Liebe von Gott. Das ist die Liebe, die ich dir zusprechen möchte. Und wo ich sagen möchte, klar, du bist sündiger, als du je gedacht hättest. Wir müssen es einfach lernen zuzugeben. Wir sind nicht top. Wir sind vielleicht ein bisschen besser als der Nachbar. Oder ein bisschen besser als der Chef, das sagen wir alle. Ja, aber wenn wir trotzdem in uns hineinhorchen, merken wir, es ist schon ein bisschen mehr Mist in uns drin, als wir zugeben möchten. Ja, es sind schon ein paar Sachen, wo wir Leute enttäuscht haben, haben wir nie bereinigt. Oder ein paar Sachen, wo wir auch sagen, ja, das lief echt irgendwie blöd, aber ich bin ja besser als der andere. Lass uns doch einfach mal zugeben, wir sind irgendwie schon in uns drin, doch ziemlich, ziemlich egoistisch ganz häufig. Aber weißt du, was die gute Nachricht ist? Du bist geliebter, als du je erhofft hast. Du bist sündiger, als du je gedacht hast. Aber du bist geliebter, als du je erhofft hast. Jesus zeigt, wie der Vater sich voller Liebe auf seinen Sohn stürzt. Und zwar nicht nur auf ihn stürzt, sondern ihn auch überhaupt nichts bringen und sagen lässt, sondern ihn einfach in den Arm nimmt. Egal wie verschwenderisch du gelebt hast, Gottes Liebe ist verschwenderischer. Egal, was du in deinem Leben getan hast, Gott wünscht sich einfach, dass du zu ihm kommst und sagst, Gott, ich brauche jetzt dich. Ich brauche jetzt irgendwie jemanden, der mich halten kann, weil ich kriege es alleine überhaupt gar nicht gebacken und ich will es alleine auch gar nicht gebacken kriegen. Und das ist das, weswegen ich hier stehe. Und das ist einfach mein Wunsch, dass du einfach mal diese Chance Gott gibst und sagst, hey, ist da was dran, dass ich doch irgendwie mit dir leben kann? Aber jetzt wird's spannend. Der zweite Sohn, was sage ich mit dem zweiten Sohn? Nächster Akt, Szenen sind vorbei mit dem jüngeren Sohn. Und jetzt kommt der zweite Sohn. Wie gesagt, die meisten Bibelübersetzungen für die Bibelleser unter uns, die sagen immer, das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das ist aber falsch. Das ist die Geschichte von zwei verlorenen Söhnen. Denn der zweite Sohn, wie reagiert der? Der sagt, diesen Mensch, der alles verprasst hat, der sagt nicht mal mein Bruder, er sagt nicht mein Bruder, er sagt, dieser Mensch, dein Sohn, der alles verprasst hat, dem gibst du jetzt das beste Mastkalb. Ich hatte nicht mal irgendein nettes Viech, um mit meinen Leuten zu zocken und zu essen. Ja? Und jetzt kriegt er das Mastkalb. Das Mastkalb, musst du wissen, war sauteuer. Das hat man nur zu den großen Festversammlungen, wo man das ganze Dorf eingeladen hat, wo irgendwas Riesiges zu feiern war, hat man das extra gekauft. Ja, das hast du nicht einfach so mal kurz zugerichtet. Und der ältere Bruder ist einfach neidisch. Der sagt, Moment mal. Ich wäre eigentlich damit einverstanden, wenn mein jüngerer Bruder sich jetzt wieder verdient, wenn er Tagelöhner wird. Ich denke, das ist eine gute Lösung. Ich glaube, dass er so gedacht hat. Wisst ihr warum? Weil der ältere Bruder, der definiert das über Leistungen, sich etwas zu verdienen bei Gott. Der ältere Bruder steht für die religiöse Elite, mit der Jesus übrigens, der Jesus gerade diese Geschichte erzählt. Also Jesus erzählt das den Pharisäern, vielleicht hast du das Wort schon mal gehört, das waren so die religiösen Pros der damaligen Zeit. Die haben gesagt, boah, hey, Gesetze halten, kein Problem, machen wir. Und ihr da, ihr solltet auch mal so werden wie wir. Und die haben gedacht, wir machen alles richtig. Und sicherlich haben sie auch vieles richtig gemacht. Aber wisst ihr, was das Problem war? Er dachte, wenn ich jetzt ganz viel Gutes tue, dann muss Gott ja eigentlich mich segnen. Er hatte also diesen Leistungsgedanken, dieser Moralist. Und vielleicht kennst du diesen Neid auch manchmal so ein bisschen. Du bist eigentlich ein richtig gut lebender Mensch. Vielleicht bist du auch gläubig und du machst was für Jesus. Du bist in der Kirche, in der Gemeinde aktiv. Aber alle um dich herum, die viel schlechter leben, die kriegen plötzlich einen Partner. Da ist jemand, der hat sich gerade frisch mit Gott beschäftigt und schon kriegt er eine tolle Frau. Und was ist mit mir? Ich kriege keinen Partner. Gott, was ist los mit dir? Ist doch ungerecht. Ich bin doch schon die ganze Zeit für dich aktiv. Wo ist mein Partner, meine Partnerin? Oder vielleicht ist es bei dir so, dass du sagst, ey, wieso, Gott, kriegen wir kein Kind? Wir sind die ganze Zeit fleißig und rechtschaffend unterwegs und gut drauf und die anderen, die total egoistisch leben, die kriegen ein Kind oder was? Was ist los bei dir, Gott? Wo ist der Segen, den wir uns verdient haben? Und so denken viele von uns, obwohl wir es manchmal gar nicht wahrhaben wollen. Vielleicht bist du auch voll aktiv in der Uni und in der Gemeinde und plötzlich läuft es im Studium nicht so und denkst dir, Alter, der immer nur feiern geht, der besteht alle Klausuren. Unfair Gott. Und so ist dieser ältere Bruder, er ist religiös. Er sagt, Gott, sieh doch mal meine Taten an. Hab ich es nicht verdient, dass du mit mir feierst und nicht mit dem anderen? Wisst ihr, er lebt nicht aus Gnade. Gnade bedeutet, ich nehme diese bedingungslose Liebe einfach so für mich an. Ich kann weder besonders schlecht dafür sein, aber ich kann auch nicht besonders gut dafür sein. Dann wäre es keine Gnade mehr, dann wäre es für mich selbst erarbeitet. Ich habe meine Erlösung, denn ich brauche sie gar nicht. Ich habe mich gut vor Gott bearbeitet. Und das sind die meisten, die sich heute Christen in Deutschland nennen. Die meisten, die sagen, ja, ich bin Christ. Die sagen, ich bin religiös, ich mache gute Taten und es wird am Ende schon reichen. Und Gott sagt, weißt du was? Komm doch zu mir ins Fest rein. Komm doch zu meinem Fest. Lass dich umarmen. Der Vater geht also bei beiden Söhnen ihm entgegen. Dem einen geht er raus aus dem Dreck und geht ihm entgegen und dem anderen geht er raus in seinen Stolz hinein und will ihn auch in den Arm nehmen. Nur das Dramatische an dieser Geschichte, wie endet sie? Der eine Sohn ist im Fest, der ist nah bei Gott, der ist nah beim Vater, der andere ist es nicht. Der kann über seinen Stolz nicht rüberspringen, der meint, er wäre selbst gerecht. Der ältere Sohn, der ältere Bruder, verliert die Liebe des Vaters nicht, obwohl er so tugendhaft ist, sondern weil er so tugendhaft ist. Nicht seine Sünden sind es, die zwischen ihm und seinem Vater eine Barriere aufrichten, sondern sein Stolz auf die eigenen moralischen Verdienste. Nicht sein Fehlverhalten, sondern seine Rechtschaffenheit hält ihn davon ab, an dem Festmahl seines Vaters teilzunehmen. Was für ein Drama. Zwei verlorene Söhne. Der eine lebt liberal, der andere lebt das komplette Gegenteil, moralisch perfekt. Und diese zwei Söhne sind beide verloren, weil sie glauben, ich kann es einfach ohne Gott. Ich habe selber die Kontrolle, entweder ich bin der Freigeist oder ich bin der super Pflichtbewusste, aber Gott brauchen sie beide nicht. Und weißt du, warum ich diese Geschichte erzähle, ist wegen diesem Tough Life. Weil ich glaube, wenn wir wieder ehrlich werden und einfach uns mal trauen zu sagen, Gott, ich würde gerne eine Beziehung zu dir haben, dann haben wir einen ganz neuen Halt. Weißt du, du kannst diese Sachen immer noch haben. Du kannst, und das ist auch wirklich Segen von Gott, du hast Geld, vielleicht hast du Beziehungen, vielleicht hast du Gesundheit und diese Sachen gehören zu deinem Leben und es ist voll gut, wenn du diese Sachen hast. Und wenn du dann aber unterwegs bist und du gerätst dann in eine Krise, ja, und dann hast du jemanden, der kann dich einfach festhalten. Du stolperst nicht mehr, sondern du hast eine Beziehung zu jemandem, der stärker ist als du. Du baust dein Leben nicht mehr auf diese Dinge. Du baust dein Leben auf eine Beziehung zu Gott. Und Jesus sagt, ich habe einen Plan für dein Leben. Ich möchte gerne nicht, dass du besonders religiös bist. Und ich möchte dich auch nicht einschränken. Das sind die zwei Sachen, die meisten Leute über Glauben denken und die stimmen beide nicht. Sondern ich möchte eine Beziehung zu dir. Und dafür steht Impuls. Gott möchte eine Beziehung zu dir haben, die sich nicht über deine Taten und auch nicht über dein Fehlverhalten oder sowas eine Barriere baut, sondern die diese Barriere überspringt. Und ich glaube, Halt bei Gott zu finden, können wir erst, wenn wir selber loslassen. In seine offenen Arme zu gehen, können wir nur, wenn wir nicht meinen, wir haben alles selbst unter Kontrolle und wir sind tough genug. Und ich glaube, ein widerstandsfähiges Leben können wir haben, wenn wir den Widerstand gegen Gott aufgeben und er für uns der Halt und die Stärke wird. Die Bibel sagt einmal, Gott widersteht den Hochmütigen, also die meinen, ey, ich kann es völlig alleine das Leben leben. Aber den Demütigen, die sagen, Moment, ich bin schon irgendwie nicht der geile Typ, ich bin schon irgendwie schwach, ich möchte zu dir kommen, den gibt der Gnade. Da ist etwas, was nötig ist, wir müssen es einfach zugeben, dass wir Gott brauchen. Und ich glaube, wer sich das eingesteht, dass er es selbst nicht packt, den kann Gottes Stärke anpacken und im Leben stützen. Und das wünsche ich mir einfach. Versuch nicht, Gottes Liebe zu verdienen, nicht selbst stark zu sein, sondern einfach seine Liebe anzunehmen und eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Gott fordert nicht deine religiösen Leistungen, sondern seine Leistung fördert dich. Nur wenn ich in Gottes Arme falle, stützen mich nicht mehr meine Arme. Egal, ob du abgedriftet bist und viel Mist gebaut hast und merkst, ah, ich weiß gar nicht, ob ich zu Gott passe und so, ich will hier auch gleich los. Egal, ob du dich besonders fleißig und rechtschaffen bezeichnest, sagst, ich bin doch Christ. Egal, was du vielleicht für dich heute eher in Anspruch nimmst, lass mal Gottes Liebe an dich ran. Das ist mein persönlicher Wunsch. Und wenn Jesus diese Geschichte erzählt, dann erzählt er sie, um dir deutlich zu machen, so ist Gott. Und deswegen wollen wir dir einfach anbieten, wenn wir gleich in diese Lobpreiszeit starten, dass du einfach mal Gott kennenlernst. Und wir werden gleich in dem ersten Lied singen, was für eine gewagte Liebe das von Gott ist, auf uns zuzurennen, uns hinterherzulaufen, egal in was wir drin steckten. Und ich möchte gleich mit dir beten und die Band kann dann gleich auf die Bühne kommen. Und wenn du magst, kannst du einfach mal beten, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann würde ich schon gerne eine Beziehung zu dir haben. Einfach nur dieses Gebet still für dich selber beten. Oder vielleicht magst du auch nachher zu uns nach hinten kommen. Wir stehen da mit so ein paar Leuten und reden gerne oder beten für dich, egal an welcher Position oder Stelle du dich jetzt gerade befindest. Wir wollen es dir einfach anbieten während der Lobpreiszeit. Wir singen jetzt ein paar Lieder und da ist einfach Zeit, nach hinten zu gehen und für sich selber mal drüber nachzudenken. Ey, ich hätte schon Interesse an diesem Gott mit dieser gewagten Liebe. Ich möchte mit euch beten und wer kann, möge dazu aufstehen. Gott im Himmel, was für eine Liebe das ist, die einfach auf uns zurennt und die nicht erwartet, dass wir irgendwas bringen, nicht erwartet, dass wir irgendwas gut machen, nicht erwartet, dass wir gute Taten vollbringen, sondern die einfach nur erwartet, dass wir die Arme ausbreiten. Dass wir Schwäche zeigen, dass wir dich brauchen, dass wir nicht die coolen Macker markieren, die alles im Leben selber können. Du siehst, dass es in unserem Leben zu Krisen kommt und du willst für uns da sein, du willst ein standfestes Fundament für uns sein. In der Beziehung zu dir wollen wir dieses willst du das Fundament haben? Und ich bete, dass der ein oder andere jetzt einfach Interesse hat und einfach sagt, ja, ich möchte dieses Fundament auch kennenlernen. Ich möchte dich auch Gott haben. Ich bete, dass du diese Beziehung zu mir auch immer mehr festigst. Ich möchte dich auch immer mehr in diesen Krisen, auch wenn ich eine Krise habe, immer mehr festpacken. Ich möchte dich halten, Herr. Ich möchte dich immer mehr kennenlernen und diese gewagte Liebe, dass du uns hinterherläufst, dass du uns entgegenrennst, die ist einfach unvorstellbar. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst. Ich danke dir, dass wir jetzt diese Liebe auch in diesen Liedern verstehen und fühlen können. Und ich bete für Herzen, die sich offen machen für dich. Amen.